In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009, einer Vollmondnacht, steht der deutsche Oberst Georg Klein vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Tut er nichts, so fürchtet der Kommandeur des Bundeswehrlagers in Kunduz, könnten die Taliban zwei von ihnen entführte Tanklaster als rollende Bomben gegen sein Camp einsetzen. Zerstört er die Fahrzeuge, könnten im Flammenmeer afghanische Zivilisten sterben.
Ich meine, ich weiß nicht, ob wir da was abwerfen können. Was meinst du?
Es gibt keine unmittelbare Bedrohung oder so ein Scheiß.
Die beiden US-Jet-Piloten, die Oberst Klein als Verstärkung angefordert hatte, plagen Zweifel. Das belegt der Originalfunkverkehr der beiden, der in einem ARD-Dokudrama nachgestellt ist. Unten am Boden haben sich die Räder der Lastzüge in den Morast des Kunduzflusses gefressen, stecken manövrierunfähig in der Sandbank fest. Die Taliban haben die Bewohner umliegender Dörfer herbeigerufen, die sich Benzin abzapfen. Doch es scheint einen Ausweg zu geben.
Wollen Sie, dass wir unsere Muskeln spielen lassen über dem Gebiet?
Negativ. Ich will, dass Sie sich verstecken.
Gleich mehrfach bieten die F-15-Piloten an, die Afghanen durch Tiefflüge in die Flucht zu schlagen. Die Deutschen im Gefechtsstand lehnen ab. Womöglich witterte Georg Klein eine Gelegenheit, hochrangige Taliban-Führer auszuschalten. Ein Informant am Boden hatte immer wieder gemeldet, es seien keine Zivilisten vor Ort. Ein verhängnisvoller Trugschluss. Um 1.51 Uhr lässt Klein auf jeden der Laster eine 500-Pfund-Bombe abwerfen. Danach geht der deutsche Oberst schlafen. Doch als Deutschland am nächsten Tag erwacht, ist die Welt eine andere geworden.
In der Wahrnehmung der deutschen Politik hat Deutschland an diesem Tag seine Unschuld verloren.
Erinnert sich Rainer Glatz, damals Chef des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr und somit verantwortlich für alle Auslandseinsätze der Deutschen. Schnell wurde klar, in dieser Nacht zum 4. September ging die Illusion endgültig in Flammen auf, Afghanistan sei ein Brunnenbohreinsatz.
Ich glaube, dass der Oberst wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Ich glaube, dass er kein schlechter Mensch ist. Und es geht nicht darum, ihm jetzt an die Gurgel zu gehen für eine Situation, in der viele andere sicher auch überfordert gewesen wären. Aber wenn jemand am Ende des Tages nachweislich Regeln verletzt und es nicht mal ein Disziplinarverfahren gibt, dann macht das einfach ein ganz schlechtes Vorbild.
Meint der Verteidigungsexperte Omid Nuripur, der für die Grünen im damals eingesetzten Bundestagsuntersuchungsausschuss saß. Die Debatte über die Schicksalsnacht von Kunduz traf Deutschland im September 2009 mit voller Härte und mitten im Wahlkampf. Warum hatte der deutsche Oberst Feindkontakt gemeldet, obwohl deutsche Soldaten sich nicht in unmittelbarer Nähe befanden? Warum fürchtete er einen Angriff, wo die Taliban doch ursprünglich die Laster vom Camp weg auf die andere Seite des Flusses zu bringen suchten? Unter anderem traten wegen der Informationspannen im Verteidigungsministerium ein Staatssekretär, der Generalinspekteur und nachträglich auch der zum Zeitpunkt des Bombenabwurfs zuständige Minister Franz Josef Jung zurück, der im NDR-Info-Interview rückblickend sagt:
Ich kann mir eigentlich keinen Fehler vorwerfen, da haben Sie vollkommen recht.
Aber dann fragt man sich ja, warum Sie dann zurückgetreten sind.
Die Frage stellen heute die Leute alle. Ja, was war damals ein solcher Medienhype?
Eins jedenfalls war nach dem 4. September 2009 kaum mehr zu leugnen, dass die Deutschen in Afghanistan in einen Krieg verwickelt waren.